SRF 1.
Espresso. In einer Babymilch aus dem Laden hat es krebserregende Stoffe drin. Das hat man diese Woche im Fernsehkonsumentenmagazin Kassensturz erfahren. Jetzt im Radiokonsumentenmagazin Espresso beim Roland Wermelinger erfahren wir, die Stoffe, die hat es auch noch in anderen Lebensmitteln drin, gell?
Ja, vor allem dort, wo es Palmöl drin hat. Und neben 3-MPCD und Glycidol, diesen Stoffen im Essen, geht es bei uns noch ums Wohnen. Wenn der Vermieter umbaut, gibt es Lärm und Dreck. Wie viel Rabatt kann man als Mieter dafür verlangen? Frauen und Männer, die kürzlich älter geworden sind. Für die sind es keine gute News gewesen, wo der Kassensturz diese Woche darüber berichtet hat. Vor allem für Eltern, die die Mutter nicht kann oder will selber stillen. In der Babymilch aus der Industrie, die die Säuglinge jeden Tag trinken, in dieser Babymilch hat es krebserregende Stoffe drin. Und dann noch solche, die das Erbgut entschädigen können. Warum? Vielmal hat es in der Babymilch Palmöl drin. Oder auch andere pflanzliche Öl. Und wenn das Öl für die Lebensmittelindustrie aufbereitet wird, dann entstehen dabei die gefährlichen Stoffe. Jetzt ist das bei der Babymilch darum besonders heikel, weil Babys ja eben nur Babymilch trinken und so besonders viel von diesen Stoffen aufnehmen. Aber es hat diese Stoffe auch in anderen Lebensmitteln drin. Schokoriegel, Brot, Aufstrich, Guetzli. Sollte man in Zukunft darauf verzichten? Der Stefan Wüttrich ist dieser Frage nachgegangen.
Die Frage taucht ja immer auf, wenn wieder etwas im Essen gefunden wird, das krank machen kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich kein Nutella mehr essen darf oder auf der nächsten Wanderung kein Farmerstängel mehr dabei habe, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht lustig. Weil unter anderem genau in diesen Produkten hat die Westschweizer Sendung «A bon entendeur» die heiklen Stoffe gefunden. Anders prominentes Beispiel Prinzenrolle, das runde Gutzi mit der Schocke dazwischen. Überhaupt Süßigkeiten seien besonders betroffen, sagt Sabine Rohrmann, Ernährungswissenschaftlerin an der Uni Zürich. Und das hat mit dem Palmöl zu tun.
In Süßigkeiten und Schokoaufstrichen wird in letzter Zeit immer häufiger Palmöl verwendet, aufgrund der Fettsäurezusammensetzung, aber auch aufgrund der Verfügbarkeit und ich schätze auch aufgrund des Geschmacks. Also es ist ein relativ neutrales Öl und lässt sich insofern gut industriell verwenden.
Aber schauen wir nochmal, um welche Substanzen das es überhaupt geht. Sie haben ziemlich sperrige Namen, 3-MCPD und Glycidol.
Die beiden Stoffe sind im Tierversuch teilweise krebserregend. Das gilt besonders für das Glycidol. Studien in Menschen gibt es bisher nicht. Wir können nur versuchen abzuschätzen, welche Wirkungen könnte das beim Menschen haben. Aber die Tierversuche sind da besonders für das Glycidol relativ eindeutig.
So eindeutig, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA sagt, 3-MCPD soll man möglichst wenig zu sich nehmen und Glycidol am gescheitsten Grad gar nicht. Das bringt mich zurück zur Frage, ob ich jetzt also ganz auf Nutella und Co. muss verzichten.
Nein, man muss jetzt nicht auf Schokoaufstriche verzichten oder auch auf Süßigkeiten. Wir raten ja generell sowieso zu einem, ich sage jetzt mal, vernünftigen Umgang mit Süßigkeiten oder mit Fetten. Das heißt, wenn man sich vernünftig ernährt, sich zum Beispiel an die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung hält, dann ist man da auf der sicheren Seite und sollte sich da keine großen Gedanken machen.
Die Antwort beruhigt mich nicht so richtig, weil anders als zum Beispiel beim Zucker oder beim Fett, sagt ja die EFSA, man soll am besten gar kein Glycidol aufnehmen.
Also ich will das nicht verharmlosen, aber wir nehmen durch die Nahrung viele andere kanzerogene Stoffe auf, über die wir uns null Gedanken machen, wo wir auch sagen, ach, ist nicht so schlimm. Und insofern denke ich, muss man das ein bisschen in Relation sehen. Wenn man solche Stoffe, die Konzentration drücken kann durch die Industrie, durch die Herstellung oder die Ausgangsprodukte, dann ist das unbedingt zu tun, gerade wenn es um Säuglingsnahrung geht. Aber ich würde das jetzt nicht überbewerten.
Kein Grund zur Panik also, findet die Ernährungswissenschaftlerin. Und das gilt aus ihrer Sicht nicht nur für Süßes und Fettiges, sondern auch für die Babymilch. Jetzt einfach selber mit Kuhmilch oder mit anderer Milch etwas fürs Buschi zusammenmischen, das wäre falsch.
Weil diese Milch, eben Kuhmilch, Schafmilch oder was auch immer, für ein anderes Tier produziert wird, das einen ganz anderen Nährstoffbedarf hat, als ein Baby das hat. Und die industriell hergestellte Babynahrung versucht, Muttermilch so gut wie möglich zu imitieren. Und das ist im Moment einfach der beste Ersatz für das Stillen, den wir haben.
Die Ernährungswissenschaftlerin Sabine Rohrmann im Beitrag von Stefan Wüttrich. Das ist ja irgendwie eine blöde Situation für uns Konsumenten. Auf der einen Seite heisst es, man soll möglichst verzichten, aber gerade bei der Babymilch, da gibt es ja gar keine vernünftige Alternative für Mütter, die nicht selber stillen können, haben wir jetzt gerade gehört. Und wir haben im Beitrag gerade ein paar Produkte auch gehört, wo es Glycidol drin hat. Und alle kennen zum Beispiel Nutella. Ferrero, der Hersteller von Nutella, hat dazu der Sendung «A bon entendeur» nichts sagen. Anders als die Migros, dort sind ja die Farmerstängel betroffen. Die Migros sagt, sie hätte schon einen Haufen gemacht, um so wenig wie möglich von dem Stoff drin zu haben. Und man arbeitet daran, damit es dann irgendwann gar keine mehr drin hat. Und das Gleiche sagt auch der Grosskonzern Mondelez, der unter anderem Prinzenrollen backt. SRF 1 Konsumentenmagazin Espresso 19 ab 8. Wenn sich der Vermieter meldet und verkündet, das Haus werde renoviert. Ja, dann wissen die Mieterinnen und Mieter, was auf sie zukommt. Eine schönere Wohnung zu einem höheren Mietpreis. Irgendwann dann. Aber zuerst einmal viel Lärm und Dreck. Monatelang.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
Eine Espresso-Hörerin hat ihren Umbau unterdessen überstanden, aber es ist hier noch eine Frage offen geblieben.
Unser Vermieter hat in der ganzen Liegenschaft die Fenster erneuert und die Fassade isoliert. Während der Renovationsarbeiten konnten wir die Zimmer einige Tage nicht benutzen. Und der Balkon war während der ganzen Umbauzeit nicht brauchbar. Den ganzen Sommer über hatten wir zudem keine Rollläden und keine Storen. Für diese Unannehmlichkeiten will uns die Verwaltung nun nur knapp ein Drittel eines monatlichen Mietzinses erlassen. Das scheint mir sehr wenig zu sein. Wie viel ist angemessen?
Ein Lärm- und Staubrabatt von einem Drittel Monatsmiete, ist das angemessen? Lange das? Die Frage an unsere Rechtsberaterin Gabriela Baumgartner.
Das lange meiner Meinung nach gar nicht. Bei einem Umbau muss man schauen, wie fest die Mieterinnen und Mieter durch die Arbeiten gestört worden sind. Und dann muss man vor allem schauen, wie lange die Arbeiten gegangen sind. Und dann hat man in den Monaten, wo man die Wohnung nicht richtig hätte brauchen können, für diese Monate hat man dann eine Reduktion zu gut. Und das wären bei dieser Espresso-Hörerin 6 Monate, wo sie sicherlich eine Reduktion zu gut hätte.
6 Monate, ein halbes Jahr statt eine. Wie hoch sollte diese Reduktion denn sein? Im Fall von dieser Hörerin redet der Vermieter ja knapp von einem Drittel Netto-Mietzins. Verhebt das?
Ja, mir ist nicht ganz klar, wie er auf das Drittel kommt. Also er schreibt im Brief exakt 32% und mir ist nicht ganz klar, wie er auf die Zahl kommt. Es ist jetzt aber so, dass es keine Richtlinie und Tabellen gibt, wo man kann genau anlesen kann, wie viel das es dann wirklich gibt. Man muss bei den Gerichtsurteilen anschauen, wo Gericht bei den Mängeln sprechen, also wie viel Reduktion das bei einem Mangel gibt. Und dort muss man dann schauen, ob man ähnliche Fälle findet, die da passen würden.
Und das hast du sicher gemacht, du hast solche Fälle gesucht?
Das habe ich gemacht, genau. Wenn jetzt ein Garten oder ein Balkon nicht benutzt werden kann, dann kann das um die 10-15% Reduktion geben, und zwar pro Monat, wo der Umbau eben läuft. Noch mehr ins Gewicht fällt da in dem Fall aber ganz klar, dass sie die Mieterin die Rollläder und Storen nicht können brauchen. Das ist etwas Ähnliches, wie man kein Licht hat, also einen Entzug von Licht. Und dort habe ich ein Urteil gefunden, das geheißen hat, das gebe ich nochmal 15% für jeden Monat. Wenn man dann noch den Dreck und den Lärm dazu rechnet, dann kommt man alles in allem so zwischen 25-30%. Gegen oben habe ich jetzt ein bisschen gerundet. Das ist aber der Verhandlungsspielraum, weil nicht jeden Monat gleich schlimm war.
Jetzt heisst Verhandlungsspielraum. Wie soll denn jetzt die Frau vorgehen? Am Vermieter quasi einen Gegenvorschlag machen?
Genau, das habe ich ihr so empfohlen. Das hat dann die Hörerin auch gemacht. Sie hat dem Vermieter geschrieben, sie hätte sich erkundigt und sie hätte einen grösseren Anspruch ihrer Meinung nach. Und der hat dann wirklich auch prompt zurückgeschrieben, es sei ein Fehler passiert. Er hätte eben gemeint, die 32% für jeden Monat, wo der Umbau gegangen sei, und nicht nur für einen Monat.
Also, dann sind sich das mal alle einig und zufrieden. Wenn Sie wissen wollen, wie viel Sie zu gut haben wegen dem Umbaulärm, der Mieter- und Mieterinnenverband hat ein Merkblatt mit Richtwert herausgegeben. Wir haben das im Internet aufgeschaltet auf srf.ch/espresso.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.